Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Die NHL im Januar 2026, müssen wir natürlich darüber sprechen. Kurz vor Olympia, wie schaut's aus in der besten Liga der Welt? Und dazu begrüße ich natürlich bei uns in der Runde die beiden Hockey-Marshals, Marco und Ralf. Grüße an euch.
Hallo.
Hallo.
Ja, NHL 2026, erster Podcast in diesem Kalenderjahr. Und wir haben einiges zu besprechen. Wir schauen erstmal natürlich auf die Olympiakarte. Den deutschen Kader haben wir beim Pulscheck schon ein bisschen analysiert. Wir schauen da heute ein bisschen auf die NHL-Spieler. Wir haben noch einige Bulli-Themen, bevor wir dann in die Divisions kommen. Erste Frage an euch beide natürlich. Olympiakader, habt ihr da auch so hingefiebert, bis diese veröffentlicht wurden, Ralf?
Nee, tatsächlich. Hingefiebert nicht.
Kein Wecker gestellt, keine Erinnerung.
Nee, ich habe tatsächlich ein bisschen mit Interesse verfolgt, wer von Colorado jetzt in die Kader aufgenommen wird, aber da war es jetzt eigentlich relativ klar. Fragezeichen war vielleicht bei Brock Nelson für die Amis, der aber jetzt in dritter Generation bei Olympia teilnehmen wird. Da gab es lustige Kommentare, wie der alte Mann denn bitte da mithalten soll. Und dann gab es halt die Rückmeldung, er spielt in einer Mannschaft mit McCarr und McKinnon und so, der wird schon zurechtkommen. Und seitdem, ja. seit der Nominierung ist er auch echt nochmal einen Schritt weiter nach vorne gegangen, was Scoring angeht. Darüber hinaus war jetzt keine Überraschung dabei, also die man erwartet hat, wurden auch nominiert. Das Einzige, was noch ein bisschen offen war, waren die Goalies. Blackwood generell, Wedgwood mit der Saison, die er spielt, aber beide sind jetzt nicht nominiert. Für sie tut es mir jetzt mehr oder weniger leid, aber ich denke mir, gut, dann sind die Goalies halt nach Olympia schön ausgeruht. Und wenn man dann den schlechtesten Goalie der Liga mitnehmen möchte, weil er beim Four Nations erfolgreich war, sollen sie es machen. Ich denke mal nicht, dass es am Torhüter scheitern wird, aber interessant, sagen wir es mal so.
Marco, wie hast du die Nominierungen aufgenommen?
Ja, ich gehe da mal direkt mit rein, was der Ralf gerade gesagt hat. Es ist schon auffällig, was bei den Kanadiern so auf der Torhüter-Position, also die ganz, ganz großen Namen hat man da nicht mehr, ne? Und das sage ich, obwohl Los Angeles Kings Goalie dann wahrscheinlich hinter dem schlechtesten Goalie der NHL aktuell die Bank wärmen darf, keine Ahnung. Der ist interessant. Ich bin tatsächlich auch beim kanadischen, also ich habe mir auch, also dass da eine gute Mannschaft kommt, war klar. Und vorne ist das natürlich auch, da könnte es ja noch zwei, drei andere Teams formen. Ich muss ganz, ganz ehrlich zugeben, was mich total überrascht und ich auch tatsächlich, weil man ja nah dran ist, ein bisschen unverdient finde, ich hätte Drew Doughty nicht mitgenommen. Definitiv nicht. Also die Leistung lassen zu wünschen übrig in der normalen Saison bis jetzt. Weiß ich nicht, ob man, ja, vielleicht ist gut für die Kings und er kommt über das Turnier wieder zu alter Form, zu alter Stärke zurück. Aber in der jetzigen Form hat das da in dem Team eigentlich nicht verdient, mit dabei zu sein. Ja, wie gesagt, amerikanische Mannschaft finde ich auch sehr, sehr spannend. Deutsche Mannschaft natürlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich weiß nicht, ob man schon mal jemals, wahrscheinlich nicht, so einen deutschen Kader gesehen hat. Gerade im Sturm ist das natürlich Creme de la Creme, was das deutsche Eishockey da jemals hätte aufbieten können. Ja, und ansonsten muss man einfach sagen, wenn man so drüber geht, ja, die großen Nationen sind da natürlich ein harter, harter Brocken. Aber, ne, weil ganz oft bei der deutschen Nationalmannschaft auch darüber gesprochen wird, naja, bei WM-Turnieren, wo man gute Leistungen gezeigt hat, kommt ja gern das Argument, ja, es waren aber auch die Besten nicht dabei. Nur auf dem Papier, muss man sagen, ist man aber von der Weltspitze auch nicht mehr so weit weg. Das ist, das freut mich schon mal einfach so beim Blick auf den Kader. Das ist, dann definitiv nochmal eine Abgrenzung zu anderen Nationen, die da mit bei sind. Also Deutschland, Schweiz, die sich dann hinter den ganz, ganz großen Nationen kommen. Und ja, das Gap wird zum Glück immer kleiner.
Ja. Ralf, hast du noch irgendwelche Überraschungen? Wurdest du überrascht mit irgendwelchen Nominierungen?
Ja, tatsächlich eine, und die hat, glaube ich, keiner so wirklich verstanden. Und zwar Jason Robertson von den Dallas Stars ist halt nicht im Kader. Das waren vorher schon Gerüchte. Das ist schon erstaunlich. Er ist, was das Scoring angeht, schon einer der, ich würde mal sagen, Top 5 amerikanischen Spieler. Dass man den zu Hause lässt, finde ich schon sehr seltsam. Keine Ahnung, ob da was anderes vorgefallen ist, was wir vielleicht nicht wissen. Genau wie du jetzt sagtest mit Drew Doughty oder Binnington. Manchmal versteht man ein paar Aktionen halt nicht. Vielleicht läuft da was hinter den Vorhängen, wovon man nichts mitbekommt. Vielleicht in Kanada kann ich mir vorstellen, dass Spieler, die mal was geleistet haben, vielleicht so ein bisschen Vorschusslorbeeren haben. Binnington, Four Nations, Drew Doughty, seine komplette Karriere. Ansonsten gäbe es sicherlich bessere Spieler, die aber keinen großen Namen haben. Vielleicht hat man sich auch deswegen ein bisschen blenden lassen. Was das jetzt aber für Robertson bedeutet, warum der nicht mit ist, keine Ahnung. Kann eigentlich auch keiner beantworten, der Experten drüben. Macht eigentlich keinen Sinn. Das war so die größte oder für mich auch einzige Überraschung sonst. Wenn halt bei so solchen Kadern wie Kanada und Amerika, dass da halt gute Spieler zu Hause bleiben, ist logisch. Das, wie Marco schon sagte, da könntest du drei Mannschaften auflaufen lassen. Die würden alle um Gold spielen.
Ja, ja, sehe ich ähnlich. Ja, wird ein interessantes Turnier, und ich sag mal so, wir werden da sicherlich auch noch im Februar drüber sprechen, auch in dieser Runde. So viel können wir schon mal vorausschicken.
Ja,
wir haben gerne noch zwei andere Themen, bevor wir in die Divisions gehen. Ralf, gestern eine Nachricht von dir bekommen, beziehungsweise bei uns in der Gruppe. Du möchtest über die Referees sprechen oder über eine gewisse Referee-Leistung.
Ja, es könnte sogar heute gewesen sein, weil das Spiel war gestern um 10.
Stimmt, es war heute Nacht. Heute Nacht. Ja.
Ja, ich war fuchsteufelswild. generell, ich muss vorweg schieben, bevor nachher irgendwelche blöden Kommentare kommen. Colorado ist, ich habe die aktuelle Statistik nicht gesehen, aber vor 6 Tagen, die hatte ich vorliegen. Colorado ist, was Powerplay Differential angeht, auf Platz 3. Also besser sind nur noch Minnesota und Vegas, glaube ich. Das heißt, ich beklage mich jetzt hier nicht über die Schiedsrichterleistung gegen Colorado per se. Die kriegen auch manche Strafen. Also der Gegner, wo ich sage, kannst du nicht machen. Aber in dem Fall war es jetzt wirklich dreimal, dass es Colorado betroffen hat. Und das waren 3 Situationen innerhalb von, das letzte Spiel war gegen Nashville, das haben sie zu Hause verloren, im letzten Drittel. Jetzt gestern gegen Washington im ersten Drittel und im dritten Drittel. Also wir reden innerhalb von 4 Dritteln, gab es 3 Situationen, die ich in der Form so, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Die erste Situation war gegen Nashville, beim Stand von 4-3, das Spiel war also noch offen. Barkov macht einen ganz normalen Check gegen Eric Haller. Ganz normal. Der bleibt dann aber leider liegen. Und dann war auch TV-Timeout. Und als die aus dem TV-Timeout zurückkamen, sah man, dass die sich das angeguckt haben. Die haben also dann auf dem Eis entschieden, das ist eine Major, also eine 5-Minuten-Strafe, weil dann können wir uns die angucken. Haben sich die angeguckt. Ein absolut fairer Check. Es ist absolut, Schulter an Schulter, nicht von hinten, gar nichts. Der Puck war auch in der Nähe. Ja, haben die dann 2 Minuten gegeben. Was kein Mensch verstanden hat. Weil auf dem Eis haben die Strafe nicht gegeben. Dann verletzt sich der Spieler. Dann machen sie daraus eine Major, um sich die anzugucken, um dann daraus eine 2-Minuten-Strafe zu machen, die sie initial nicht gegeben haben. Das ist eigentlich so schon relativ sinnlos. Weil, wie gesagt, wenn du guckst dir die Situation an, und ich habe das Spiel live, also es war nachts, ich habe, glaube ich, zweite, dritte Drittel habe ich morgens geguckt. Und du sagst, ja gut, haben sie sich jetzt vertan oder dachten vielleicht, dass der irgendwie falsch zum Spieler stand, das von hinten gecheckt in die Bande oder so. Du guckst die Wiederholung, sagst, ja, nee, ist ein ganz normaler Check. Ja, 2 Minuten, ja, lustigerweise, logischerweise entsteht dann aus diesem Powerplay das 5-3. Damit war das Spiel dann gegessen. An sich kein Problem. Gestern war eine noch wildere Situation. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler von Washington das war. Auf jeden Fall, er und ein Verteidiger gehen so ein, haben so ein Duell um den Puck und gehen so am Tor vorbei. Und während sie am Tor vorbeigehen, haut der, nur weil sie vorbeifahren, der Washington-Spieler Scott Wedgwood den Schläger aus der Hand. Mhm. Kein Problem, passiert ja. Der Schläger fliegt hinters Tor. Der Washington-Spieler macht zwei Schritte, tritt auf den Schläger und fällt hin. Und der Schiedsrichter, der in der Ecke steht, gibt 2 Minuten Beinstellen. Also das war auch, hab ich in der Form noch nie gesehen. Und das war im ersten Drittel. Also wir sprechen an 2 aufeinanderfolgenden Dritteln, wo ich als Zuschauer zu Hause sitze und sage, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Dann im letzten Drittel, da stand es aber auch zum Glück schon, ne, stand 3-2, es wäre es 4-2 geworden. Schön rausgespieltes Tor. Martin Natchez steht quasi am Torraum. Mhm. Wird dann vom Gegenspieler auch noch ein bisschen da reingedrückt. Und der Torwart will zur Seite und bleibt mit seinem Goalie-Stick quasi bei ihm hängen. Und der fällt dann hin. Er geht zur Seite, kriegt den Puck nicht. Er verliert auch beide Handschuhe. Also Stockhand und Fanghand. Da gibt es ein Foto. Er sitzt dann da ohne Handschuhe. Gucken die sich für Torhüter Behinderung an. Denkst du da auch? Ich sitze zu Hause und sage, ja, kannst du ja niemals Torhüterbehinderung. Weil er steht nur da, er bleibt halt mit seinem Stick hängen, also mit seinem Schläger hängen, verliert den, schmeißt seine Handschuhe wild durch die Gegend und kriegt ein Gegentor. Der Torwart hat auch nicht gemeckert, gar nichts. Hat er dann einfach Tor nicht gegeben. Im Endeffekt egal, weil die das Spiel ja trotzdem gewonnen haben. Aber wenn das stand 3-2, wenn das dann in die Hose geht, na dann, also das waren 3 Situationen, ich weiß nicht, ob ihr die so gesehen habt oder mir nachverfolgen könnt, die ich in der Form, in dieser auch noch Zusammensetzung, 3 Stück in 4 Dritteln, wo ich gestern einen unfassbaren Hals hatte, weil das Problem ist, die Referees müssen sich nicht, die stehen danach nicht vor der Presse. Die müssen danach nicht sagen. Null. Es gibt keine Möglichkeit, die Refs mal zu befragen. Da kommt auch nichts. Und das finde ich, das ist schon länger ein Thema, eine Katastrophe. Die können da machen, was sie wollen. Ich meine jetzt nicht, dass das gestern nur gegen Colorado ging. Die haben auch 1-2 Strafen gegen Washington gegeben, wo ich sage, das kannst du nicht pfeifen. Mhm. Im ersten Drittel hatte Washington 3 Powerplays, also Colorado 3 Strafen und Washington nicht. Und das Problem ist, ich sitze dann da und weiß, im zweiten Drittel wird Colorado 2-3 Powerplays bekommen. Und was hatten sie? 2-3 Powerplays. Weil das ist Game Management, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn Colorado auch, genauso andersrum, wenn Colorado 2 oder 3 Powerplays hintereinander hat, dann weißt du, es wird gleich irgendein Mist gepfiffen. Und das ist immer so. Und das ist nicht bei Colorado so, das ist generell so. Ich sehe halt die Colorado-Spiele, deswegen kann ich es ein bisschen besser bewerten. Mhm. Und ich habe ja extra gesagt, ich möchte jetzt nicht dahin gehen, dass es dann da ein Schuh draus wird. Ich würde dann sagen, Colorado wird benachteiligt. Im Gegenteil, ich finde die Leistungen der Referees, und das mag vielleicht nur ein Ansehen sein, aber das wird von Jahr zu Jahr schlechter.
Mhm. Es ist ja jetzt auch kein Referee- oder Schiedsrichter-Bashing. Es ist ja eine Kritik, die du äußerst. Und es ist ja erlaubt, Kritik zu äußern, sage ich jetzt mal. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht gegen ein Team im Speziellen. Und das, was ich so mitbekomme, ich meine aus Toronto-Sicht, Toronto gab es jetzt die letzten Monate tatsächlich andere Probleme als Schiedsrichterentscheidungen. Ich meine, die Powerplays haben sie so oder so nicht gemacht, da kommen wir nachher noch zu. Es ist ja dann doch so, dieses Thema, was du ansprichst, das gibt es ja schon lange, dass sich die Referees nicht nach den Spielen äußern können, sage ich jetzt mal.
Müssen.
Oder äußern müssen. Was du halt als Spieler, ich meine, teilweise in den Pausen, ich meine, ich will jetzt da gar nicht hin, dass du irgendwelche Schiedsrichter in den Pausen schon auf bestimmte Situationen ansprichst. Dennoch, glaube ich, wäre es auch für die Schiedsrichter selber vielleicht gar nicht so schlecht, sich auch mal nach dem Spiel zu äußern oder äußern zu können, ne?
Ja, durchaus. Also die NHL, ich weiß nicht, ob es der NHL-Account ist oder ein anderer, sobald irgendwie eine Challenge ist, dann gibt es danach auch immer eine Erklärung. Mhm. Die habe ich auch gelesen, aber die macht in dem Fall von dem letzten Fall, wo ich gesagt habe, wo der einfach mit seinem Schläger hängen bleibt, was soll der Spieler denn machen? Er steht ja nur da.
Ja.
Und das finde ich halt, dann haut man das raus, ja, dann wird darunter kommentiert, dass das lächerlich ist, aber mehr passiert dann auch nicht. Genau wie mit Suspendierungen oder so. Da gibt es dann einen so einen Tweet oder einen Post oder so. Da gibt es aber keinen Offiziellen, der da mal Stellung nimmt. Oder wie gesagt, es würde mir auch schon reichen, wenn in Toronto einer sitzt im Keller, der dann sagt, yo, ich übernehme das jetzt und ich werde mich zu jeder Schiedsrichterentscheidung, die irgendwie ganz dramatisch ist, äußere ich mich. Das würde ja schon vielleicht reichen. Dann würde er vielleicht auch mal sagen, yo, nee, das. Also zum Beispiel mit dem Schläger von Wedgwood. Wie kann man den Beinstellen geben, wenn der Schläger hinterm Tor liegt und der Spieler da drauf tritt? Geht ja nicht, ist ja unmöglich. Und dann könnte man ja als Schiedsrichter, Oberhaupt, wer auch immer, dann sagen, jo, das ging ja leider in die Binsen, ist blöd gelaufen, muss der Schiedsrichter sehen, sprechen wir an, fertig. Aber es gibt ja null Feedback zu solchen Situationen. Und du sitzt zu Hause und denkst, das ist die bestbezahlte Hockeyliga der Welt. Da muss es doch möglich sein, dass man in irgendeiner Form zu solchen Themen auch mal, ja, so ein, ich will nicht sagen eine Entschuldigung, das Thema ist ja durch, aber dass man dann vielleicht mal so gesagt kriegt, jo, das war schlecht, das war ein Fehler, sprechen wir an, analysieren wir. Null.
Ja, und es sind ja auch alles Menschen, die da agieren und ich glaube, es nimmt dann auch niemand übel, wenn man sagt, hey, ist halt mal ein Fehler gewesen.
Grundsätzlich gar kein Problem. Wenn die auch mit vier Mann dann bei Situationen zusammenkommen und sich beraten, alles gut. Ja. Wenn vier Leute das so sehen, dann ist es halt irgendwie vielleicht auch auf dem Eis so gewesen. Aber ich spreche ja jetzt hier von 2 von 3 Situationen, wo die sich das sogar im Video angucken. Mhm. Und die bei der ersten Situation, wo die die Strafe vergeben haben, das komplette TV-Timeout, also es sind ja immer so Minute 50, würde ich sagen, vielleicht 2 Minuten. Und die waren danach locker noch eine Minute dran. Also entweder man guckt sich das an und sagt, jo, ist eine Strafe, oder man sucht etwas, wofür man eine Strafe geben kann, weil man sich jetzt ein bisschen blöd anstellen würde, wenn man sagt, ja, wir geben keine Strafe, dann geben wir aber eine Major, dann gucken wir uns das nämlich an, dann geben wir doch wieder keine Strafe. Vielleicht war ihnen das auch zu blöd und sie haben eine gesucht. Aber wenn ich 4 Minuten ein Video gucke und keine Strafe findet, dann ist da vielleicht auch einfach keine.
Nehmen wir mal Marco mit rein. Hast du auch festgestellt, dass die Schiedsrichterleistungen so auch im Vergleich zu den letzten Jahren so ein bisschen abgenommen haben an Qualität?
Hätte ich jetzt tatsächlich nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also die Situation, die der Ralf jetzt alle angesprochen hat, habe ich alle tatsächlich nicht gesehen. Ich würde allerdings sagen, dass das Schiedsrichterniveau in den letzten Jahren auch nicht besonders hoch gewesen ist. Also ich würde schon unterschreiben, was der Ralf gesagt hat. Es ist manchmal nicht der Liga würdig. Also wie oft ich schon Videobeweis gesehen habe und absolut nicht sicher war, was die gleich geben. Nicht, weil ich nicht eine festgefertigte Meinung habe, sondern weil es mal so und mal so ist. Man erkennt da keine Linie, gerade was so Torhüterbehinderung und so angeht. Ne? Also da gibt es manchmal Klamotten, ja. Da ist mir jetzt zum Beispiel eine Situation im Kopf, tatsächlich von den Kings, natürlich, wie beim Ralf man das sieht. Ich weiß es gar nicht mehr, war es gegen Minnesota? Ich glaube schon. Ich glaube, es war eins von den beiden Back-to-Back-Spielen gegen Minnesota, als Joel Edmondson von einem Minnesota-Spieler von hinten mit dem Puck ins Tor gecheckt wird und dabei über den Torwart fliegt. Also, ne? Ich weiß nicht, ob der Wild-Spieler nicht gesehen hat, dass der Puck da in der Luft ist, aber der kriegt einen Cross-Check in den Rücken, kann wirklich nichts machen, ne? Steht als Baum vom gegnerischen Tor, sonst ist er ja Verteidiger und steht vom eigenen Tor. Und der Puck fällt rein, das wäre auch alles regulär gewesen. Und dann geben die auch Torhüterbehinderungen, wo man dann auch ganz klar sagen muss, naja, ohne den gegnerischen Check hätte der sich einfach nicht bewegt. Ne? Also der wäre dann nicht reingefallen. Mhm. Und da muss man dann auch ganz klar sagen, wenn das dann Torhüterbehinderung ist und nicht mehr dieses, weil in anderen Szenen ist dann ganz oft, naja, durch den Push des Verteidigers und da sieht man dann einen ganz leichten Kontakt und das ist dann auf einmal ein Push, wo gefühlt der gegnerische Spieler einfach wild in den Torwart reinfährt. Und das zählt dann, das zählt nicht. Das ist, ja, da muss man, es ist ein schneller Sport. Es ist, ja, ne, nicht ganz, ganz klar rauszumachen. Ich meine, in anderen Sportarten mit so einem etwas größeren Ball stellt man sich ja auch ganz dusselig mit Videobeweisen an. Da ist es in der NHL ja zum Glück nicht so. Aber mir fehlt manchmal die klare Linie, gerade was Tor oder Nicht-Tor ist, weil, wie gesagt, das ist wie gewürfelt. Und das darf es eigentlich nicht sein. Ne? Das ist schade. Aber wie gesagt, ich empfinde nicht, dass das dieses Jahr besonders schlimm ist, sondern ich empfinde, dass das die letzten Jahre nicht besonders gut war. Aber ja, es ist durchgehend gleich.
Es ist jetzt auch nicht, dass es
das Niveau,
dass es jetzt dramatisch schlecht ist. Dieses Jahr, mir ist aber, wie gesagt, drei Situationen in vier Dritteln, die ich alle live gesehen habe, in 200, ne, das ist schon, da hinterfragt man sich dann schon ein, ja. Aber worauf du gerade zu sprechen kamst, Goalie Interference, das ist ja das, eigentlich der springende Punkt, das ist ja das, wo es am meisten Reibungen gibt. Und ich kenne eigentlich keinen, oder ich habe zumindest noch kein Interview eines Spielers oder eines Trainers gesehen, der gesagt hat, yo, ich weiß genau, wann und wann man nicht. Es ist ja mittlerweile selbst, also zum Beispiel der Coach von Colorado, der ist ein ruhiger Typ. Der geht ganz, ganz selten mal aus der Haut. Aber der sagt auch, ich weiß nicht, wann. Also mal so, mal so. Er weiß nicht, wann man Goalie interferieren soll. Dann denkst du dir, gut, die Konsequenz aus der Situation, zum Beispiel jetzt gestern mit dem Schläger, und das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen vermehrt gesehen, sobald irgendwie ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, Gedränge im Torraum ist, aber dann sieht man schon, dass einige Torhüter etwas theatralischer sich manchmal hinfallen lassen oder so tun, als könnten sie nicht den Save machen oder, weil die genau wissen, ja, wenn dann das Tor fällt, das ist ja dann garantiert Goalie Interference. Und das ist der falsche Ansatz meiner Meinung nach. Also es sollte nicht so sein, dass der Goalie weiß, ich muss nur in irgendeiner Form berührt werden, dann wird es schon Goalie Interference sein. Der Goalie ist halt auch irgendwo ein Spieler. Klar ist der geschützt. Aber ja, irgendwo müssen wir halt auch sagen, der nimmt auch ein bisschen am Spielgeschehen teil. Also klar, es gibt Situationen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber was da schon manchmal zurückgepfiffen wurde, ist hanebüchen.
Ja. Ja, ich glaube, die Botschaft ist von euch beiden angekommen. Ja, Entschuldigung. Nein, nein, ist doch alles gut. Dafür sind wir ja auch in diesem Podcast da. Und für die ZuhörerInnen da draußen gerne auch Nachricht an uns, wenn ihr das auch so empfindet. Weil ich finde es schon einerseits interessant, ist aber auch ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen, weil es ja doch auch die letzten Jahre immer mal wieder Situationen gab, wo man eben gesagt hat, boah, hätte ich jetzt gerne auch mal was dazu gehört. Eine andere Situation, die es ja jetzt erst gab, weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, die Fights in der NHL werden ja sowieso ein bisschen weniger, also jetzt wenn man auf die 90er und 2000er Jahre ein bisschen zurückblickt, sowieso. Ich persönlich, ihr kennt da draußen meine Meinung, ich brauche Fights überhaupt nicht. Jetzt ist es aber so gewesen, dass sich was ganz Seltenes heutzutage ereignet hat, nämlich ein Goalie-Fight, Marco. Was ist denn da passiert?
Ja, San Jose gegen Florida, Nedeljkovic gegen Bobrovsky. Ja, da ist auch, also Nedeljkovic ist hinterm Tor auf dem, ich sag mal, in einem kleinen Wortgefecht, in einer Schubserei, kleine Boxerei vielleicht auch schon, hat er Nedeljkovic ja, mitgemischt. Was dazu geführt hat, dass Sergei Bobrovsky von der anderen Seite sich berufen fühlte, rüberzufahren und ja, uns, wie man hört, endlich mal wieder ein Goalie-Fight beschert hat. Ich sehe es nämlich ähnlich wie du. Es ist jetzt gar nicht der Part vom Hockey, der mich am meisten umhaut. Deswegen bin ich kein Hockey-Fan. Ich kann schon verstehen, dass es einen Reiz hat für manche Leute. Mich spricht es jetzt nicht ganz so an wie den einen oder anderen, deswegen da komplett ohne Wertung. Ja, hatten wir dann Goalie-Fight, die beiden haben es geregelt und ich hoffe jetzt allerdings, ist auch wieder für einige Zeit gut damit, denn ja, wie gesagt, das ist, was mich ein bisschen so an solchen Sachen stört, ist, dass ein Team, was offensichtlich richtig gut im Rebuild ist und eine gute Leistung zeigt, den amtierenden Stanley Cup-Sieger auswärts dann 4-1 schlägt. Aber alle sprechen darüber, dass es einen Goalie-Fight gegeben hat. So, ne? Und dementsprechend ich da tatsächlich eher die spielerische Leistung immer im Vordergrund sehen würde, gerne.
Sehe ich tatsächlich genauso. Und bevor ich da auch Ralf dich nach deiner Meinung frage dazu, würde ich auch gerne einwerfen, was mich an dieser Fight-Thematik vor allem stört, also neben dem, dass ich das persönlich gar nicht brauche, ist, dass, wenn man jetzt mal auf die Sportart selber schaut, wenn dann sowas passiert, ist das halt groß in den Medien. Und so über diese, in Anführungsstrichen, normale Berichterstattung hinaus und für Leute, die jetzt mit Eishockey nicht so viel zu tun haben, habe ich immer so das Gefühl und den Eindruck, dass genau dann durch diese extra Berichterstattung über solche Fights dann unsere Sportart dann doch noch mal so ein bisschen in anderes Licht rückt, was es eigentlich gar nicht erstens braucht und zweitens wird Eishockey dann meiner Meinung nach noch so ein bisschen reduziert auf irgendwelche Fights, die ja faktisch einfach nicht mehr so viel stattfinden. Ralf, kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Wie stehst du zu Fights generell?
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen dieses Schubladendenken, sage ich mal. Genau, also als Beispiel beim Football, wenn du mit jemandem sprichst, der sich mit Football nicht auskennt, der sagt, da ist ein Ball und alle rennen aufeinander los. Und dann ist wieder Pause. Und das machen die der ganze Spiel über. Ja, kann man so sehen, wenn man das ganz, ganz weit runterbricht. So ist es halt im Eishockey. Wenn man sich nicht für den Sport interessiert, dann kommt man eigentlich immer nur zu hören, ich kann den Puck nicht sehen. Ja, aber und es wird sich geprügelt. Das ist tatsächlich so der Grundgedanke, den man hat. So, dass, ach, da prügeln sich doch manchmal welche, ne? Ja, durchaus, aber das ist nicht der Sinn des Sportes. Dementsprechend gehe ich voll mit, dass die Allgemeinheit, die jetzt nichts mit Eishockey am Hut hat, den Sport relativ auf. Da prügeln sich doch mal welche. Es prügeln sich auch beim Football, es prügeln sich auch beim Baseball welche. Das ist, aber beim Eishockey wird es halt durchaus immer direkt dabei erwähnt, weil es irgendwo, ja, wie sagt man, zum Guten, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber als wenn es dazugehört, auch wenn es, wie du schon sagst, komplett stillgelegt wurde eigentlich. Wenn man das mit den 80ern vergleicht, ist es ja entspannt geworden. Aber ja, ich glaube, Fights aus dem Spiel raus, gerade in Nordamerika, wirst du nie kriegen. Ich glaube, diese sinnlosen Fights, die werden mittlerweile weniger. Aber wenn du einen Check hast und wenn du vielleicht dann sogar noch einen jungen Spieler des Gegners checkst oder ne, einen richtig umnietest, dann so ist es halt dann, dann musst du halt dann auch dann da stehen und die Fäuste spielen lassen. Das sieht man ja immer wieder. Bei Colorado zum Beispiel, Josh Manson ist so einer, der haut gerne mal einen ganz guten Hit raus. Und der ist dann aber auch der dann sagt, ja, dann muss ich halt auch antworten, wenn jemand kommt. So ist es halt für mich mehr oder weniger mittlerweile. Es sind diese ganz sinnlosen Sachen, wie wir es halt teilweise in den 80ern hatten, gibt es nicht mehr.
Ja, es gibt halt in der NHL noch so ein paar Charaktere, wo man weiß, okay, da könnte ein Fight passieren. Ich habe selber gesehen vor ein paar Jahren in Toronto, Ryan Reeves gegen Matt Rampe. Toronto gegen New York, das hat man ja davor mehr oder weniger schon gewusst, was da passiert. Also
man hätte auch den Fight machen können und danach dann das Spiel, dann wäre es weg gewesen, weil es war ja so klar. Und das ist halt irgendwie albern.
Ja, genau.
Das macht's albern, aber gut.
Sehe ich auch so.
Ich hätte aber noch eine kleine Quizfrage.
Bitte.
Was haben, ich denke mal, der Marco wird es vielleicht wissen, was haben Alex Nedeljkovic, Chris Osgood, Mike Smith, Ron Hextall und Billy Smith gemeinsam? Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5 Goalies.
Die haben sich schon
alle gefightet?
Gefightet und ein Tor geschossen.
Und?
Ein Tor geschossen.
Und?
Achso, und weiter. Also das.
Was braucht man denn für einen Gordie Howe Hattrick?
Ach so, und Assists gegeben. Okay, aber ich dachte, das
genau.
ist jetzt nicht ganz.
Das sind die einzigen 5 Goalies, die einen Fight hatten, einen Assist gegeben haben und ein Tor geschossen haben.
Okay, krass.
Ja.
Aber ja, gerade mal überlegt, wie lange
gibt es denn auch Goalies
und jetzt, wie viele Goalie-Fights es.
Gibt es denn auch Goalies, die kein Assist haben, aber Tor und Fight? Wahrscheinlich habe ich gerade einfach falsch angefangen. Ne? Ich hätte erst den Assist sagen sollen, so ist es jetzt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja, erwischt.
Ja, wahrscheinlich. Also würde mich wundern.
Aufgabe bis zum nächsten Mal.
Ja, Hausaufgabe.
Statistik
kriegen wir raus. Das kriegen wir raus.
Ja, auch da krasse Statistik, aber das ist halt auch so, ne? NHL ist halt auch die Liga der Statistiken und wir streuen ja auch immer ein. Zum Abschluss von unserem Themenblock noch ein Thema, das ich gerne ansprechen möchte, was Schönes, nämlich ja das Comeback von Jonathan Toews, ein Spieler, glaube ich, wo wir ja jetzt schon lange NHL schauen, ja, ein Franchise-Player von Chicago, der zurückgekommen ist, eine Standing Ovation bekommen hat, ein schönes Tribute-Video und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe selten so einen langen und wirklich ausgiebigen Applaus gesehen, wie es da in Chicago eben der Fall war. Vielleicht zu Toews noch, das ist so, finde ich, so ein oder der Spieler, auch der 2-10er, diese Dynasty, die Chicago da begründet hat. Natürlich kann man da in einem Atemzug auch Kane nennen. Wie steht ihr denn zu Toews und was ist euch so durch den Kopf gegangen, als ihr so dieses Tribute-Video und die ganzen Reaktionen gesehen habt, Marco?
Ja, es ist auf jeden Fall ist sehr, sehr emotional, wie ich dazu stehe. Es ist, sind für mich die besten Playoff-Serien der 2010er Jahre gewesen, wenn Chicago gegen Los Angeles gespielt hat. Da gab es 2 Jahre hintereinander richtig, richtig gute Serien gegeneinander. Und man hat sich ja mal kurz abgewechselt mit den Stanley Cup-Siegen. Dementsprechend ist das natürlich eine total präsente Zeit. Und wie gesagt, für mich, ich würde so weit gehen, der 2014er Stanley Cup gegen die Rangers, aber die beste Playoff-Serie für mich als Kings-Fan war die Runde vorher, Westfinale gegen Chicago, Spiel 7 in Overtime. Das sagt dann, glaube ich, schon alles. Das Entscheidungsspiel im Sudden Death zu entscheiden und die genannten Akteure einfach alle mit auf dem Eis. Dementsprechend Jonathan Toews. Ich hätte mir jetzt gewünscht, ich habe um jetzt da schon mal dann aufs Team zu gehen, Winnipeg habe ich nicht auf Platz 8 in ihrer Division gesehen. Ich hätte mir für ihn natürlich gewünscht, dass das ein bisschen triumphaler läuft. Sie sind jetzt nicht Gott weiß, wie weit weg, aber es wird schwer, sich da nochmal rauszukämpfen. Aber ja, ein Riesenspieler. Super schön, dass er diese Saison nochmal zurückgekommen ist. Man darf auch nicht vergessen, der war einfach mal raus. Und hält da einfach mit in der NHL. Ne? Das ist, ja. Wir haben gerade über Olympiakader und so gespielt. Du kommst auch, wenn du nichts drauf hast, nicht einfach mal nach einem Jährchen wieder und sagst, ich spiele jetzt nochmal mit ein Ründchen hier. Das ist jetzt kein Bierleague-Hockey. Chapeau. Großartige Karriere. Und es zeigt ja auch, also niemand hätte gesagt, du musst jetzt unbedingt zurückkommen, weil du bist irgendwie nicht fertig mit der Sache. Er wollte, Winnipeg ist seine Heimat, er wollte für seine Heimatstadt da auch einmal auflaufen. Und ja, das, ich finde es große Klasse, dass der uns dieses Jahr wieder beehrt.
Ja, seh ich ähnlich. Ist auf jeden Fall einer der prägenden Figuren der 2010er. Wie du schon gesagt hast. Ja, an sich, ich denke mal, für ihn schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Einer der Spieler, wo ich hätte definitiv gedacht, dass er als Blackhawk auch irgendwann retired. Mhm. Kann er ja trotzdem noch, er kann ja nochmal so einen Tagesvertrag unterschreiben, passiert ja häufig. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er generell wechselt. Aber durch diese Verletzung, er war ja wirklich lange raus. Und dann Winnipeg, seine Heimatstadt, die dann tatsächlich auch seinen Spielertyp brauchten oder suchten, ist, denke ich mal, eine runde Sache und für ihn eine schöne Sache. Und dass er gestern so einen sehr herzlichen Empfang bekommen hat, ist natürlich für ihn, aber auch für die Leute in Chicago nochmal eine schöne Sache gewesen.
Ja, also weiß ich, wie es euch ging, absoluter Gänsehaut-Moment, ist eine Legende, Future Hall of Famer, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir doch mal direkt in die Divisions rein. Und wenn wir jetzt gerade schon über Winnipeg und Chicago gesprochen haben, ich würde sagen, dann fangen wir in der Central an heute mal. Und da ist ein Team, Ralf, also wir können eigentlich die Sachen und die Aufnahmen von den letzten Malen einfach mal mit reinschneiden. Colorado ganz oben, 76 Punkte. Das Einzige, was immer noch nicht so ganz funktioniert, ich meine, sie sind ein bisschen besser jetzt im Powerplay als das letzte Mal, als wir geguckt haben. Aber an sich schon unfaires Team, oder? Also unfair gut.
Ja, ist schon okay. Wobei, jetzt hatten sie ihren ersten Slump, wie man schon sagt. Back-to-back in Florida, Tampa verloren. Gegen die Leafs zu Hause in Overtime verloren. Gegen Nashville dann das erste Mal zu Hause in regulärer Zeit verloren. Aber wir reden ja hier immer noch über unfassbar entspannt. Die sind Erster in Tore geschossen, Erster in Tore gefangen, Erster im Penalty-Killing. Powerplay muss ich runterscrollen. Sind sie mittlerweile 24. mit 16,7%. Also es wird besser. Es ist eine runde Sache. Tatsächlich muss ich aber auch dazu sagen, diese erste Hälfte der Saison, die war ja schon unfassbar mit, ich glaube, zwei Niederlagen in regulärer Spielzeit. War aber auch darin geprägt, dass man fit war. Und das ist Colorado nie. Wahnsinn nie. Werden sie wohl auch nie sein. Und fing dann mit dem Auswärtsspiel in Carolina an. Und seitdem ist ungefähr jedes Spiel einer weg. Taves, also nicht Jonathan Taves, sondern Devon Taves, der Verteidiger. Landeskog hat sich die Rippen gebrochen und so weiter. Und dann kam immer mal der Spieler, die Torhüter waren. Dann hat einfach mal der dritte Torhüter gespielt. Und das Peil, das kam immer mehr. Und dementsprechend ist es jetzt auch so, dass es mal ein paar Niederlagen geben wird. Aber man hat sich da jetzt eigentlich einen recht guten Vorsprung rausgespielt. Deswegen kann man das mal mitnehmen.
Ganz entspannt. Also Marco, wie siehst du die Colorado?
Ich kann da gar nicht zuhören.
Generell auch die Central, weil es zeichnet sich ja schon ein gutes Bild ab.
Wie gesagt, ich kann das Gejammer da auch gar nicht hören vom Ralf. Die haben in 47 Spielen nur in 5 Spielen keine Punkte geholt und der lamentiert da. Da habe ich gar kein Verständnis für. Also Spaß beiseite. Die Central. Ja, Punktelieferant. Die letzten vernünftigen Kings-Punkte gab es gegen Minnesota im Back-to-Back-Spielen halt so. Die konnte man zweimal hintereinander schlagen, komischerweise, um dann wieder gegen seine Pacific Division viel liegen zu lassen. Ja, aber die Central mit Colorado, mit Minnesota, mit Dallas, einfach brutal stark. Nashville hat sich gut rangekämpft, mit 50 Punkten jetzt. Auf einmal in der Verlosung um die Playoffs wieder mit dabei. Chicago, St. Louis und Winnipeg schon hinter sich gelassen. Das sieht nach einer engen Kiste da aus. Sowieso im Westen insgesamt ist noch alles relativ, bis auf die drei erstgenannten in der Central, ist noch alles relativ nah beieinander. Und da kann auch viel passieren. Und bin mal gespannt, ob Nashville vielleicht so eine Geschichte hinlegen kann, wie St. Louis vor ein paar Jahren, sich dann in die Playoffs dann doch noch irgendwie reinboxen, weil dann wird es mit Sicherheit ein sehr, sehr unangenehmer Gegner werden. Also deswegen, die Preds sollte man hier nicht abschreiben und ich bin mal gespannt, wo die Reise dann noch hingeht. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, standen die auf jeden Fall deutlich schlechter da.
Ja, ich habe es ja jetzt hautnah erleben dürfen. Ist schon ein gutes Team. UC Saros im Tor. Ich weiß nicht, ob er zu alter Stärke gefunden hat, ob man schon so sagen kann. Auf jeden Fall ist er jetzt aktuell relativ solide unterwegs. Beim Spiel in Colorado hat Ryan O'Reilly einen Hattrick gemacht. Lief eigentlich auch ganz rund. Ja, du hast ja, da haben wir ja schon häufiger drüber geredet, du hast ja an sich extrem gute Veteranen im Team mit Marchessault, Stamkos, Forsberg, O'Reilly, Josie in der Verteidigung und auch so ein paar relativ interessante Spieler. Ich weiß nicht, warum die letztes Jahr so schlecht waren und dieses Jahr so schlecht gestartet sind, weil so schlecht sind sie ja eigentlich nicht. Und das zeigen sie jetzt. Ob es für die Playoffs reicht, weiß ich jetzt nicht, weil im Westen habe ich persönlich jetzt ein bisschen, also in der Central, ein bisschen das Gefühl, dass Utah da echt gut unterwegs ist. Gut, dann hättest du immer noch die Möglichkeit, über den zweiten Wildcard-Spot reinzukommen, aber wird schwierig. Hätten ein bisschen eher anfangen müssen zu gewinnen. Also punktetechnisch sind sie nicht weit weg, daran scheitert es nicht. Aber das müssen sie jetzt erstmal auch dann bis zum Ende der Saison durchziehen. Und da sehe ich Utah, glaube ich, dann doch ein Stück weit weiter.
Ja, haben auch, wenn man so auf die letzten 10 Spiele schaut, also vor allem Platz 4 bis 6, das schaut ja alles wirklich auch richtig gut aus, 7-2-1 bei Utah. Bei den Blackhawks, haben wir ja gerade auch schon mal gesagt, 6-4-0, auch da schaut's, was so die letzten 10 Spiele angeht, gut aus. Da eine Frage an euch, wie weit, findet ihr, ist der Rebuild bei den Blackhawks? Ich meine, Bedard schwebt da natürlich so ein bisschen über allem, aber wie findet ihr den Rebuild bisher bei Chicago? Wie weit sind sie?
Ja, sie sind offen. Ja, sie sind noch mittendrin. Also das ist, also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Chicago andere Teams haben, man hat so auf Chicago geguckt in Sachen Rebuild. Mhm. Jetzt muss ich natürlich in die Pacific einmal springen, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ein Stückchen weiter sind San Jose und Anaheim im Rebuild und gerade für den Mr. Bedard haben wir natürlich mit Celebrini sowas wie den Endgegner, weil viele dann schon so sagen, naja, das Generationstalent wird wohl in San Jose gerade spielen, weil er einfach die Liga nochmal ganz anders aufmischt. Wie gesagt, Chicago ist da auf einem guten Weg. Das ist, ich sage jetzt mal blöd gesagt, die einen kommen vielleicht in die Playoffs, die anderen vielleicht nicht. Wenn es nicht zu einem ganz großen Wurf reicht, erinnert sich 2-3 Jahre später auch keiner mehr dran. Und wenn du das Jährchen mehr brauchst oder 2 Jährchen länger brauchst als die anderen, um dann erfolgreicher zu sein, dann hast du am Ende trotzdem alles richtig gemacht. Ja, also Chicago, ich würde sagen, ist voll im Soll mit dem, was sie da haben. Mhm. Und ich sehe, wir haben ja gerade drüber gesprochen, durch die Jonathan Toews-Geschichte, ich sehe, mir fehlt noch so ein bisschen der Partner. Ne? Also wir haben da kein Trio, Toews, Kane, und was du in ganz, ganz vielen, ne, wenn wir nochmal Platz 1 schauen, McKinnon und Makar, also es sind ja meistens sind so Duos, ne, Crosby, Malkin früher und so weiter, ne? Das sehe ich bei Chicago tatsächlich noch nicht. Bei San Jose sehe ich es übrigens auch nicht. Das ist übrigens das Team mit dem größten Gap. Habe ich heute Morgen noch eine Grafik gesehen zwischen dem punktbesten Spieler und dem zweitbesten. Es gibt bei keinem anderen Team so eine große Lücke wie bei San Jose. Also wie gesagt, bei beiden, also wenn man die beiden als Beispiel nimmt, es fehlt vielleicht noch der kongeniale Partner, um am Ende dann eine richtige Supermacht zu werden, halt so, ne? Das ist, aber wie gesagt, Chicago für mich im Soll, im Rebuild. Mhm. Aber ist auch einfach die Central, ne? Das ist brutal stark und die anderen sind halt nicht im Rebuild, ne? Die da vorne weggehen, ne? Utah, ja. Ralf hat da gerade was zu gesagt, die waren schon, als noch die Arizona Coyotes waren, das war eine Frage der Zeit, die haben einfach einen unfassbaren Talentpool, die hatten viele Picks am Start, viele junge Spieler und die zünden jetzt halt, ne? Das ist so heimlich still und leise, dann durch den Umzug des Teams so ein bisschen untergegangen, aber das ist eine verdammt starke Mannschaft, die da haben, ja.
Dann schließen wir die Central ab, Ralf. Abschließende Gedanken noch?
Also die ersten drei sind meiner Meinung nach klar. Utah wird reinkommen. Und wir haben jetzt noch nicht über St. Louis und Winnipeg gesprochen, aber ich glaube, mit den beiden ist jetzt auch nicht zu rechnen. Dementsprechend können wir das meiner Meinung nach hier zumachen. Was wir noch nicht besprochen hatten, ist der Quinn Hughes Trade.
Stimmt, ja.
Wir sprechen ja nun wahrlich nicht jeden Trade an, weil so viel Zeit haben wir dann auch nicht. Aber das war ja schon ein Blockbuster, würde ich behaupten. Weil Quinn Hughes eigentlich, haben alle gesagt, er geht nach New Jersey. Aber da hat das Paket wohl nicht gepasst. Ja, müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Er ist auf jeden Fall gut eingeschlagen. Minnesota konnte den Spieler gut gebrauchen bisher. Wird sich jetzt zeigen, wie es mit Verträgen aussieht. Wo ich dann gerne auch noch mal die Brücke schlagen würde zu einem Thema, was wir schon mal hatten. Und zwar der Vertrag von Kirill Kaprizov. Da hatten wir vor der Saison, der hat ja diesen unfassbaren Vertrag unterzeichnet.
Ja.
57 Punkte hat er jetzt, stand jetzt. 50 Spiele, 57 Punkte, 25 Tore, 32 Assists. Ja, da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Ich komme da jetzt tatsächlich auch drauf, weil Quinn Hughes braucht auch einen neuen Vertrag irgendwann. Muss man mal schauen, wie der dann ins Gerüst passt. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht zu lange darüber sprechen, aber ich finde, das ist ein Trade, den man durchaus mal erwähnen kann.
Ja, definitiv.
Der ist nun mal in der Western Conference, in die Central Division gekommen. Dementsprechend, würde ich das sagen, können wir es hier zumachen, aber das wollte ich durchaus noch erwähnt haben.
Ja, definitiv. Marco, Pacific.
Ja, können wir direkt weitermachen mit dem Trade, ne? Da ist jetzt der Anderson in Vegas gelandet und ich habe keine Ahnung, wie die das immer wieder hinbekommen. Und ich weiß auch gar nicht, haben die...
Crazy.
Ich weiß nicht, der Capspace, der dürfte irgendwann nicht mehr vorhanden sein. Ich habe keine Ahnung, wie Vegas das immer wieder macht. Die müssen auf jeden Fall gegen einige Leute irgendwie Sachen in der Hand haben, dass das immer wieder so hinhaut. Die sind dadurch natürlich jetzt auch wieder nicht schlechter geworden. Den fehlt der Pietrangelo und jetzt haben sie wieder einen anderen guten Verteidiger dazu bekommen. Vegas vorne weg. Nach wie vor, die kriegen wir, den würde ich mal jetzt mal so einfach mal wünschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse. Da könnte mal vielleicht auch mal irgendwann mal ein Rebuild anstehen, aber offensichtlich werden da die Hausaufgaben gemacht. Da braucht der Ralf schon den Kopf. Anstehen. Das war nur der Wunsch. Ich weiß, dass sie keinen brauchen. Ja. Wir haben ein Team, was noch für die nächsten Jahre steht, leider.
Und wenn das vorbei ist, dann holen sie sich wieder neue. Ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, ich habe es aber nicht hundertprozentig im Kopf, ich glaube, sie haben von allen First Picks, die sie bisher hatten, außer einen, alle weggetradet.
Alle. Ja, bis auf einen.
27, glaube ich sogar, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, dann brauchst du halt, ne, dann kommst du auch so durch.
Ja, es funktioniert.
Ja, crazy. Ne? Ja. Ist crazy, was da in Vegas funktioniert.
Ja, wir hatten.
Oder passiert.
Jetzt haben wir leider schon wieder ein paar Tage später, weil jetzt haben wir tatsächlich in Vegas plus 14 Tore und Edmonton plus 12, aber wir hatten mal vor ein paar Wochen, habe ich euch auch in die Gruppe geschrieben, das witzige Bild der Pacific Division, wo es tatsächlich eine gesamte Division geschafft hatte, mal zeitgleich negativ in der Tordifferenz zu sein. Das haben sie jetzt mit zwei Teams geschafft, da wieder rauszukommen. Das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ansonsten, Edmonton hat sich sehr, sehr gut gefangen. Die sind da sehr stabil vorne weg. Die haben auch tatsächlich die meisten Siege, also im Verhältnis regular, also wenn man einfach nach 60 Minuten schaut. Ganz, ganz anders als Vegas, die tatsächlich sich mit meinen Kings, die irgendwie die Punkte sammeln mit Niederlagen. 12 Mal hat Vegas in OT oder Shootout verloren, die Kings ganze 13 Mal. Wie gesagt, da im Verhältnis, die Oilers auf Platz 2 haben einfach mal 3 Spiele nach 60 Minuten mehr gewonnen als der Erstplatzierte, haben aber nicht so viele Overtime-Punkte durch Niederlagen geholt. Wobei, das sind auch 8. Das ist jetzt auch nicht wenig, was Edmonton da hat, aber ja. Ansonsten weiß ich nicht, will Ralf was sagen, oder soll ich hier durchfliegen durch die Division?
Ich habe jetzt gerade auf dich reingebracht, weil du natürlich dann noch über deine Kings sprechen
möchtest. Ja, soll ich über die Kings sprechen? Also ich muss jetzt mal wirklich sagen, und ich hatte Angst davor, ich habe den Hang dazu, Dinge zu verdrängen, aber er ist verletzt aktuell, seine Abschiedstour ist unterbrochen, wir haben gerade über emotionale Momente gesprochen, ich fand sehr, sehr schön beispielsweise das Video, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, was die Anaheim Ducks jetzt mit Ante Kopitar gemacht haben, der nicht spielen konnte. Mit dem Disneyland-Gutschein für irgendwie 10 Leute, wirklich schön custom gemachtes Geschenk vom großen Rivalen. Also da wird ja sehr, sehr viel Wertschätzung gemacht werden. Allerdings fehlt den Kings nächstes Jahr ein Ante Kopitar. Dann, man kann der darüber denken, was man möchte. Aber vor einigen Monaten hat ein Pierre-Luc Dubois für Los Angeles gespielt. Der war ein Center, der ist nicht mehr da. Der spielt jetzt ganz okay, auch nicht das für, vielleicht nicht das, was man ganz, ganz am Anfang seiner Karriere von ihm erwartet hat, aber der spielt jetzt ganz okay für Washington. Ein Philippe Deneau ist nach Montreal zurückgegeben worden, weil er einfach nur 5 Assists hatte zum Saisonstart in Los Angeles. Was Los Angeles mal ausgemacht hatte, war eine unfassbare Dichte auf der Center-Position und du hast eigentlich nächstes Jahr, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur noch Quinton Byfield, der allerdings ein bisschen, wo ich jetzt wieder an Connor Bedard denken muss, du hast gerade so in Richtung Chicago, der spielt überhaupt nicht schlecht. Der hat letztes Jahr sehr, sehr unglücklich eine Situation in den Playoffs gehabt, was, wenn man so möchte, vielleicht der Anfang vom Ende der Kings in der letzten Saison gewesen ist. Das ist dann dem jungen Spieler passiert. Ich finde, er spielt solide, aber mehr ist es halt auch noch nicht. Und er ist halt noch ein junger Spieler, gerade bei Stürmern dauert es ja oder überhaupt bei NHL-Spielern, bei Feldspielern, Torhütern, bei allen dauert es ein bisschen. Der eine ist mit 19 schon fertig. Ich schaue nach San Jose. Der andere braucht aber vielleicht bis er 24 ist, um sein volles Potenzial zu entfalten. Ich mache mir trotzdem große Sorgen um die Kings und eigentlich müsste da ein Rebuild passieren. Und den hat man einfach die ganze Zeit nicht in Angriff genommen, sondern hat immer wieder mit seinen, ja, mit seinen Spielern, die man hat, versucht, da nochmal was draufzusetzen und das quasi hinauszuzögern. Und jetzt sehe ich tatsächlich ein großes Problem, denn ich habe jetzt anfangs in dem Intro, als wir über den Olympiakader gesprochen haben, schon Drew Doughty angesprochen. Jetzt schaue ich mir das nochmal an. Die Kings haben immer noch die viertbeste Abwehr der NHL. In der letzten Folge haben wir über Edmondson und CeCe gesprochen, was denen so für Meinungen entgegengebracht wird. Drew Doughty ist plus 1 in einem Team, was insgesamt minus 11 in der Tordifferenz ist. Ja, also nach hinten, ne, also ich, wenn man die Kings-Spiele sieht, er wird gerne mal überlaufen. Ne, klar, die NHL wird immer schneller, der wird nicht jünger. Aber seine Statistiken sprechen noch für ihn. Aber vorne 125 Tore, das ist sogar schlechter als der Sturm in Vancouver, schlechter als der Sturm in Calgary. Damit kannst du gar nichts reißen in der NHL mit 125 Toren. Ralf, wie viel hat Colorado? 190, ne? Mit einem Spiel weniger.
Ich gucken, aber
ja. Hinkommen. Und das ist für alles, was um die Playoffs mitspricht, einfach viel zu wenig vorne. Und das ist ein Riesenproblem bei den Kings. Und du hast Kempe, du hast Fiala und ansonsten passiert nicht viel. Und da weiß ich nicht, ganz ehrlich, ich habe keine Idee, wo da derjenige herkommen soll, der das Ruder rumreißt. Ich befürchte, dass die Kings dieses Jahr die Playoffs verpassen. Bin auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein neutraler Zuschauer wäre, würde ich mir wünschen, dass ein Team, was irgendwie aufregend und aufstrebend ist, wie Anaheim oder San Jose, und ihr wisst, wie schwer mir solche Sätze über die Lippen gehen,
ja, klar.
Aber verdient, wie die Teams zusammengestellt sind, haben die Teams das aktuell mehr, als die Kings das verdient hätten. Wobei mein Fanherz natürlich hofft, dass sie die Kurve bekommen. Darf aber halt mal was anderes sein als ein Erstrundenaus gegen Edmonton. Dann, wie gesagt, würde ich fast schon sagen, schlug ich mal die Pille, wie es ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, Chapeau weiter nach San Jose, nach Anaheim. Anaheim hat mal so eine Durststrecke gehabt. Scheinen ja sich jetzt wieder gefangen zu haben. Die haben halt auch 2 Spiele gegen die Kings gemacht, die sie dann beide nach OT oder Shootout gewonnen haben. Also da gab es zwar faire Punkteteilung, aber jeweils einen Punkt mehr nach Anaheim. Und ja, dann stehst du da. Dann sind deine Rivalen an dir vorbeigezogen. Und dann hast du noch Glück, dass Vancouver noch mit in der Division ist, die offensichtlich überhaupt keine Lust mehr haben. Und einfach mal die letzten Spiele komplett abgegeben haben. Und dann hast du die Pacific, glaube ich, auch schon abgerundet.
Ja. Ralf, da trotzdem die Frage, also wir haben ja das letzte Mal ja auch schon über Anaheim und San Jose ausführlicher gesprochen. Jetzt hat sich es tabellarisch noch so ein bisschen geändert. Ich glaube, davon konnte man auch ausgehen, wo wir vorher über Chicago gesprochen haben und festgestellt haben, dass die zeitlich im Rebuild okay sind. kann man natürlich jetzt auf der anderen Seite die Frage stellen, San Jose und Anaheim, ist es tatsächlich ein bisschen zu schnell für die? Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren die Situation mit Montreal, die, gut, das war ja in dieser Corona-Saison, sage ich jetzt mal, da ins Stanley Cup-Finale gekommen sind. Klar, wenn du da reinkommst, willst du es natürlich auch gewinnen, aber so für die Entwicklung des Teams vielleicht jetzt nicht ganz förderlich war. Wie siehst du die Situation in San Jose und Anaheim?
Also auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen, dass sie zu weit sind.
Oder zu schnell.
Nee, tatsächlich würde ich bei San Jose würde ich den Schritt gehen und zu sagen, die sind zu schnell, wenn sie nicht Macklin Celebrini hätten. Wir hatten es gerade bei Bedard. Celebrini ist jetzt schon weiter als er, hat man das Gefühl. Der Junge ist so unglaublich abgezockt, hat einen Wahnsinnsabschluss. Also in dem Alter selten so einen explosiven, guten Spieler. So abgezockt aber auch schon, also so abgeklärt gesehen. Wenn wir auf die Stats gucken, McKinnon, McDavid machen da so ein kleines Wettrennen unter sich aus. Dann ist auch ein kleiner Gap. Aber dann kommt einfach Celebrini schon an Nummer 3 mit 72 Punkten. Er wird auch irgendwann von Kutscherow und Dreiseitel wahrscheinlich eingeholt. Ist aber alles okay. Der Junge ist so jung und schon so weit oben. Und das Krasse ist ja das, was Marco gerade gesagt hat mit dem Gap. Das ist ja eigentlich, da gibt es immer Streitigkeiten, das ist ja eigentlich der Inbegriff der Hart Trophy. Also der wertvollste Spieler seines Teams. Also viel mehr geht ja nicht. Der zweite in der Scorer-Tabelle bei San Jose ist Alexander Wennberg, der hat 33 Punkte. Celebrini hat 72 Punkte. Er hat mehr als doppelt so viel wie der zweite. Das ist ja der Inbegriff von Most Valuable to his Team. Mal gucken, wo es dahin geht. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh. Aber nee, die finde ich, die sind vollkommen im Soll. Anaheim ist ein bisschen das Problem, dass Leo Carlsen jetzt verletzt ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange. Ich weiß nur, dass er verletzt ist. Ich glaube, der fällt ein paar Wochen aus. Nagelt mich darauf aber nicht fest. Aber auch die sind ein ganz, ganz cooles Team. Um es mal so zu sagen, junges, gutes Team. Sehr strukturiert, stabil, würde ich behaupten. Wobei ich da sagen muss, und das ist tatsächlich für mich so ein bisschen für die Pacific Division dieses Jahr so der rote Faden, ist kein Team, ja, mal Vegas, nehmen wir mal raus, aber das ist kein Team konstant. Das ist jedes Mal, wenn ich mir die Tabelle angucke, und ich gucke mir natürlich die von der Central häufiger an als von allen anderen, ich gucke immer mal drüber, aber dann siehst du, Calgary ist ganz unten, auf einmal, wo kommen denn die auf einmal her? 5 Siege, jetzt guckst du, gut, jetzt stehen sie wieder an Platz 7. Ja. Seattle, auf einmal stehen die ganz weit oben. Wie haben die das denn gemacht? Das war relativ, als die, Mason Marchment, haben sie nach Columbus geschickt und von da an, so ungefähr von da an, ging es auf einmal. Ja, und jetzt guckst du, haben sie wieder 3-mal hintereinander verloren. Anaheim, super gestartet, hatten dann so ein richtiges Loch, jetzt haben sie auf einmal wieder 4-mal gewonnen. Also das ist so ein richtiges Rumgeeier, würde ich fast sagen. Deswegen ist da auch kein klares Bild erkennbar. Dann, wir sprechen jetzt von Calgary, die sind Vorletzter. Vancouver, da reden wir nicht mehr drüber, das Thema ist durch. Spätestens seit dem Hughes Trade, das können wir komplett vernachlässigen. Aber Calgary hat jetzt auch nur 7 Punkte bis zu Platz 3. 6 Punkte, Entschuldigung. Das ist einmal eine kleine Winning Streak von 4-5 Spielen, schon ein bisschen wieder oben dran. Das macht die Division so ein bisschen speziell, dass eigentlich jedes Team noch in die Playoffs kann. Dafür müssten die Teams dann halt ein bisschen Konstanz finden, weil das fehlt den Teams aktuell. Das ist ja tatsächlich auch bei den Kings so. Die mal ein bisschen Konstanz finden würden. Aber das, wie gesagt, ist bei jedem Team so. Und das habe ich in der Form so auch noch nie gesehen, dass es immer so auf und ab geht. Und da jetzt auch kein klares Bild erkennbar ist. Also Stand jetzt ist San Jose und Anaheim sind auf den Playoff-Plätzen. ja, bei der haben sie verdient, aber es kann ja. können auch beide rausrutschen. Könnte auch in der nächsten Folge schon sein, dass wir sagen, ja gut, die sind jetzt brutal abgerutscht. Ja. Weiß man nicht.
Ja, durch das, also ich muss nur noch mal ganz kurz sagen, das ist so verrückt, weil von den Niederlagen nach 60 Minuten sind die Kings Zweiter in der Division, ne? Das ist so, ich glaube da, es ist aber in OT, wo es einfach 3 gegen 3 geht, wo die Kings übrigens als das 3 gegen 3 Format eingeführt worden ist, mal ganz, ganz lange, also ich glaube über 3 Spielzeiten mit Abstand die beste Mannschaft gewesen sind, ist das jetzt, man merkt einfach, die anderen Teams sind offensichtlich alle schneller als die Kings, denn da spiegelt sich es am schnellsten wieder, weil da lässt du die Punkte einfach liegen. Ne? Da, wenn man da nur die Hälfte der Punkte geholt hätte, dann wäre man jetzt bei 56 Punkten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich schon ganz anders reden und sagen, naja, alles klar, cool, sind zwar nicht nach 60 Minuten die Siege, aber 3 Punkte Vorsprung vom Vierten wäre es dann, oder eventuell sogar mehr, weil ja man vielleicht gegen die Teams auch den Punkt dann geholt hätte und ja, aber so ist es total, also für als Kings-Fan, und das waren ja, ich meine, die haben ja jetzt seit einer Dekade keine Playoff-Runde mehr gewonnen und waren ja ein paar Jahre nicht in den Playoffs, ist das aber tatsächlich jetzt gerade so mit die schlimmste Zeit, die ich als Fan, an die ich mich erinnern kann, weil die jetzt gerade, die spielen richtigen Murks zusammen. Ne? Das ist nicht schön, was die da spielen. Naja, egal. Lasst uns mal woanders hingehen, denn ich warte die ganze Zeit. Ich warte die ganze Zeit auf einen Satz, den wir noch nie ausgesprochen haben, seitdem ich irgendwie über Hockey irgendwelche Sachen aufnehme.
Das kann nur Buffalo bedeuten.
Ja, richtig.
Perfekte moderative Überleitung. Dann schauen wir doch in die Atlantic. Also mir geht es ja tatsächlich generell auch so, weil wir jetzt ja gerade so ein bisschen über die Abstände sprechen. Zu dem Zeitpunkt der Saison kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir wirklich, also nicht nur bei uns jetzt oder bei euch, auch bei den Hockey Marshals, wenn man die Tabellensituation angeschaut hat, dass man solche kurzen Abstände auch hat. Und wenn wir jetzt in die Atlantic schauen, ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben beim letzten Mal und auch am Saisonbeginn, also da hat sich's ja komplett nochmal durchgewürfelt, also woher Detroit jetzt plötzlich kommt, Montreal. Das sind ja so die zwei Teams und Buffalo, das ist ja auch so eure Story quasi noch von damals von den Hockey Marshals im YouTube-Format, die ja. Ihr ja auch so ein bisschen vorhergesagt habt, dass die jetzt irgendwann mal gut werden. Und das hat sich ja jetzt über Jahre gezogen. Ist es denn jetzt tatsächlich so, Detroit, Montreal, das, was wir jetzt gerade sehen, ist es eine Momentaufnahme eurer Meinung nach? Oder ist es jetzt tatsächlich mal eingetreten, dass die einfach gut werden?
Ja, ich will einfach nur sagen, Buffalo steht auf dem Playoff-Platz. Das wollte ich, da warte ich die ganze Zeit mal drauf, das in irgendeiner Folge zu sagen. Ja, Detroit, Montreal. Also Montreal, die haben so ein, um mit denen mal anzufangen, die haben so ein heimlich still und leise für mich. Klar, Ralf und ich gucken natürlich extrem viel in den Westen wegen unseren Teams. Eigentlich hat man den Rebuild mitbekommen. Ne? Caulfield, Suzuki und wie sie alle heißen. Aber das ist, da hat der Rebuild, um deine Frage aus dem Westen nochmal aufzugreifen, hier hat der Rebuild wirklich funktioniert. Detroit, finde ich, auf der anderen Seite hat sich, die haben natürlich auch, waren im Rebuild, haben allerdings auch ja, starke Veteranen dazu geholt, halt, die ich jetzt bei Montreal, da ist es ein fast durchweg junges Team und bei Detroit ist es, ja, ist wahrscheinlich auch deswegen so dieses, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Das ist ja so ein bisschen das, was Ralf vorhin über Calgary gesagt hat. Dann sind sie wieder unten, auf einmal sind sie wieder da. Detroit fährt auch Fahrstuhl diese Saison. Die waren auch schon deutlich weiter hinten. Jetzt haben sie wieder nach vorne gekämpft. Bei Detroit ist jetzt witzig, weil die auf Platz 2 stehen und punktgleich mit dem Ersten sind. Da würde ich tatsächlich, da vermisse ich auch noch ein bisschen die Konstanz, weil wie gesagt, bei denen traue ich auch jederzeit zu, einfach wieder durchgereicht zu werden. Ich kann es jetzt gerade an den Leistungen nicht festmachen, kann euch jetzt nicht sagen, was es ist, aber ja, es ist, sagen wir einfach, es liegt an Moritz Seider und der wird ein fantastisches Olympiaturnier spielen und deswegen steht Detroit auf Platz 2, das ist eine ganz klare Kiste.
Da unterschreibe ich. Moritz Seider ist sogar Vierter im Scoring. Also das als Verteidiger. Stabile Saison bisher. Ja, Detroit hat jetzt gar keinen Star, würde ich jetzt behaupten. Wie du schon sagst.
Das ist aber hart.
Ja, ich meine.
Patrick Kane, Alex Obrinkett, ich meine
in der Scoring-Wertung. Also der Topscorer ist Lucas Raymond mit 53 Punkten. Also wir hatten gerade Celebrini mit knapp über 70. Der ist also noch Luft nach oben. Aber ja, ist halt, wie du schon gesagt hast, ist ein sehr, ich nenne es mal, erfahrenes Team. DeBrincat, Larkin, Andrew Cobb, Patrick Kane, James Van Riemsdyk, das sind alles keine Jungspunde, sagen wir es mal so. Jetzt nicht alle steinalt, der eine schon, der andere nicht, aber es sind jetzt keine absolut junge Truppe. Müsste man mal schauen, ob sie vielleicht den Rebuild ein bisschen übersprungen haben. Das müsste man sich mal auf lange Sicht anschauen. Montreal, da hatten wir gerade den Trade von Phil Deneau, den du angesprochen hattest. Da habe ich jetzt einen Tweet gefunden, den hatte ich vor 4 Tagen schon, den habe ich mir gerade nochmal rausgesucht. Der ist da noch nicht wirklich angekommen. Er ist ja schon, du würdest ihn auch eher als defensiven Center einstufen, ja, richtig?
Der hat eigentlich immer gegen die Top-Reihen gespielt.
Also das war seit dem Trade 12 Spiele, ist vor 4 Tagen. Die Werte werden sich vielleicht in den letzten 4 Tagen verändert haben, aber on the ice for worst 15 even strength goals against und worst on ice even strength goal differential of -8. Also der struggled extrem in Montreal, aber gut. Wenn sie in die Playoffs kommen, dann sind solche Spieler meistens besonders wichtig. Vielleicht kann da dann noch was passieren. Ansonsten auch hier, wie ihr schon gesagt habt, ein bisschen was ist erkennbar. Aber zum Beispiel Tampa Bay war immer so ein bisschen im Mittelfeld. Die hatten jetzt, glaube ich, 11 Spiele am Stück gewonnen. Die sind jetzt Erster. Mein Gott. Boston 6 Spiele im Stück gewonnen. Buffalo hatte letztens eine 10-Game-Winning-Streak. Da ist schon ganz schön was los in der Division. Was ein bisschen enttäuschend ist, da kannst du gerne gleich zu was sagen, ist jetzt nicht Toronto, darauf will ich gar nicht hinaus, weil die haben sich ein bisschen gefangen. Ottawa ist halt extrem enttäuschend. Die sind nach unten durchgerutscht oder durchgereicht worden. Ja, und Florida, muss man mal schauen. Das könnte echt eng werden. Auch hier sprechen wir nicht über große Punktedistanzen, aber irgendwann, und wir sind jetzt so langsam an der 50-Spiele-Marke, irgendwann muss man ja anfangen. Und Tkachuk war jetzt das erste Mal wieder im Team diese Saison. Sie haben immer noch Barkov, der verletzt ist. Also die haben damit zu kämpfen. Aber als Back-to-Back-Champion ohne große Abgänge. Klar, die Verletzungen, die tun extrem weh. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn der Captain ausfällt über lange Zeit. Das kann ein Team nicht auffangen. Aber ein Back-to-Back-Champ, der dann die Playoffs verpasst, wäre schon ziemlich, ziemlich bitter. Deswegen, da bin ich mal gespannt, ob die sich fangen können. Ja, und ansonsten tatsächlich, ich finde es ja auch immer ganz, fand es ja auch immer ganz lustig, dieses 13, 14 Jahre keine Playoffs. Irgendwo ist es ja dann auch so ein kleines, so ein kleiner Running Gag. Aber ich würde es den Sabres schon gönnen, wenn sie mal in die Playoffs kommen würde. Vielleicht haben sie dieses Jahr das Glück. Aber meistens, wenn wir in einer Situation waren und haben gesagt, ja, vielleicht, ja, dann folgte dann so eine 8 Spiele ohne Sieg und dann war das Thema wieder gegessen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie es dieses Jahr durchziehen. Gespannt, ob die Leistungen stabil bleiben. Und ob wir dann tatsächlich im Mai mal sagen können, die Buffalo Sabres sind in den Playoffs.
Ja, ich setze jetzt mal so ein bisschen die Toronto-Brille auf und sage, Buffalo kann ja gerne in die Playoffs kommen, zusammen mit Toronto, weil dann wird es heißen, dass die Boston Bruins da wieder rausfallen aus der Wildcard zumindest. Ist natürlich nur ein Spaß. Ja, mit den Sabres tatsächlich auch nicht wirklich gerechnet. Ihr habt schon eigentlich auch aus der Division alles so analysiert. Panthers, Fragezeichen. Bei Toronto ganz interessant. Da haben wir ja das letzte Mal ja auch schon darüber gesprochen, wie schlecht das Powerplay ist, was ja überhaupt nicht nachvollziehbar ist bei diesem Team. Und Toronto, da ist eigentlich jeder davon ausgegangen, dass da irgendwann mal ein Switch kommt, beziehungsweise dass Berube da vielleicht auch entlassen wird. Was hat Toronto gemacht? Sie haben den Assistant Coach, nämlich Mark Savard, gefeuert. Den kennt ihr, glaube ich, als Spieler ja vor allem auch noch. Mhm. Und er war unter anderem wohl, was ich gehört habe, für das Powerplay zuständig. Und ich weiß nicht, ich meine, es war das erste Spiel, es muss kurz vor Weihnachten gewesen sein, nachdem er gefeuert wurde. Und plötzlich funktioniert dieses Powerplay. Also es ist also für mich sowieso nicht irgendwie zu erklären, aber seitdem tatsächlich läuft es. Und ich möchte jetzt gar nicht an Mark Savard irgendwie festmachen, aber es war anscheinend ein Hebel, den sie da eben getätigt haben, der positiv war. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich daran lag. Statistisch ist es halt einfach so, dass das Powerplay jetzt viel besser funktioniert. Und ich muss es ja nicht erzählen, wie wichtig das ist. Also abgesehen von Colorado, die sonst halt punkten auch, ist es halt einfach extrem wichtig. An sich blicke ich da jetzt gar nicht mehr so schlecht in die Liga rein, was Toronto angeht. Kratzen jetzt gerade da, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, an den Wildcard-Spots. Da sind jetzt noch die Sabres davor, haben allerdings ein Spiel mehr. Also diese Division tatsächlich, es ist ein völliges Chaos, finde ich. Also jetzt nicht, weil jetzt meine Leafs da drin sind, sondern insgesamt, und Marco hat es ja, glaube ich, bei uns auch in die Gruppe schon öfters mal reingestellt, da sind halt alle Teams über 500. Es ist wirklich brutal, aber da jetzt eine Vorhersage zu machen, auch was Toronto angeht oder auch was die Sabres angeht, super schwierig, oder?
Im Osten im Allgemeinen ist nur ein Team unter 500, ne? Also in beiden Divisions. Also das ist, ja. Ist schon brutal. Ja,
zu dem Team kommen wir dann auch noch gleich.
Da kommen wir gleich auch, ja.
Okay. Ja, bei Toronto ist halt vor allem, wenn man auf die Statistik schaut, auswärts ist es halt einfach genau das Problem. Man hat daheim einen guten Rekord mit 16-6-5. Na gut, gut jetzt, ne? Aber im Gegensatz zu auswärts mit 8-11-3. Bei den Auswärtsspielen, da kann man sich zurzeit halt nicht sehr viel ausrechnen. Aber das ist so. Das ist wahrscheinlich auch da jetzt so das, was man verändern kann. Insgesamt die Atlantic. Wollt ihr da Vorhersagen treffen? Ich ehrlicherweise nicht.
Ich kann nur sagen, in der Atlantic ist tatsächlich, du kannst kein Team abschreiben. Ne? Das ist, ja, Ottawa, Ralf hat es gerade schon gesagt, wenn, dann müsste man jetzt mal anfangen, langsam die Siege reinzuholen. Irgendwann ist durch, das hat er zwar über Florida gesagt, aber das ist jetzt, wenn man alle Teams so die ganze Saison übersieht, ja, wie gesagt, 5-3-1 ist derselbe Punkteschnitt, den Ottawa da als letztes hat, wie Los Angeles und Seattle in der Pacific. Die sind ganz nah dran, noch an den Playoff-Plätzen mit jeweils zwei Punkten raus. Ottawa ist damit letzter in der Atlantic. Aber ja, wie gesagt, da ist kein Team wirklich schwach. Und ja, Tampa und Detroit, das sieht ganz gut aus halt da vorne, aber so 100%ig sicher, wenn mir jetzt jemand sagt, naja, am Ende spielt Toronto, Florida und Ottawa irgendwie Playoffs, da würde ich jetzt auch nicht sagen, du bist total verrückt halt so. Aber ja, schauen wir mal. Deswegen Prognose, nö, kann ich dir nicht geben, bin ich bei dir.
Ralf, kannst du was geben, eine Prognose?
Die einzige Prognose, die ich treffen würde, wäre, dass Tampa Bay Erster wird, weil die haben sich irgendwie gefangen. Habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, 11 Spiele Siegesserie gehabt. Die sind schon sehr, sehr gut. Wenn man diese ganzen Playoff-Wahrscheinlichkeiten, Stanley Cup, bla bla bla, alles sieht,
yeah,
könnte es danach gehend ein Rematch von 22 geben. Tampa gegen Colorado. Soweit bin ich, weiß Gott noch nicht.
Sehr weit vorausgedacht.
Aber, nee, aber das sind so die beiden Teams, die jetzt in ihren jeweiligen Conferences so ein bisschen anführen. Tampa Bay ist theoretisch punktgleich mit Detroit, hat aber auch einfach 3 Spiele weniger. Und wenn die davon jetzt 2 Siege holen, dann sind wir schon, haben sie schon wieder 4 Punkte weg. Von daher, die sehe ich da ganz weit vorne mittlerweile. Alles andere könnte bei der nächsten Aufnahme schon wieder komplett anders aussehen, ja.
Ja. Dann zum Abschluss die Metropolitan. Und Marco, ich würde sagen, da fangen wir bei Platz 8 an. Das ist ja wirklich krass. Also kannst du mir erklären, was in New York bei den Rangers passiert? Also wir haben ja schon über die Heimschwäche gesprochen. Und die haben halt jetzt immer noch, also ihr Heimrekord ist 5-13-4. Und wenn ich sehe, auch die Ergebnisse, die Rangers zu Hause, ja, ich würde nicht sagen einfahren, erzielen ist auch das falsche Wort. Es ist schwierig.
Es ist brutal. Heute Nacht spielen sie zum Glück auswärts in Los Angeles. Also da spielen die aktuellen Gurkentruppen einfach mal gegeneinander. Und die einen sind beide, was beide eins sind, ist eine gute Heimschwäche. Keine Ahnung. Vielleicht wird es ja heute den Turnaround für die Rangers geben. Die Kings sind da ganz gut drin. Keine Ahnung, was da los ist. Jetzt hat man ja auch gelesen, Panarin hat man mehr oder weniger gesagt, das wird nicht der nächste Vertrag, wird wohl nicht bei den Rangers sein. Keine Ahnung. Also du hast mit der beste Torhüter gespannt vor der Saison auf dem Papier. Hast eigentlich eine grundsolide Truppe, wo man eigentlich denkt, ja, das ist vielleicht nur ein, zwei Trades im Laufe der Saison und dann ist das ein absoluter Contender und dann läuft einfach mal gar nichts halt so. Wenn man einfach so sieht, wenn man so in der Vergangenheit abgegeben hat, wenn man jetzt böse ist und wirklich Jacob Trouba und Chris Kreider bei Anaheim sich anguckt, die beide ja irgendwie gefühlt bei den Rangers vom Hof gejagt worden sind. Ja, da muss man einfach sagen, der Erfolg ist mit dem einen oder anderen Spieler, ich meine, Trouba ist jetzt schon länger weg, aber ist mit dem einen oder anderen Spieler aus der Stadt raus. Keine Ahnung, das ist übrigens das Team für die Hörer, Hörerinnen, was unter 500 ist, überraschenderweise, wenn wir jetzt hier unten anfangen. Das ist so das einzige Team, wo ich jetzt tatsächlich die Prognose geben würde, ja, das wird mit dem Playoff auf jeden Fall wohl in der Form nichts mehr werden, weil das ist, ja, für mich ist der Berg zu hoch und ich weiß auch nicht, wo es herkommen soll. Wie du schon sagst, die Heimschwäche, die letzten 10 Spiele 2-6-2, das ist natürlich alles andere als eine gute Tendenz. Und ja, keine Ahnung, die Rangers werden in den Rebuild gehen müssen, zwingend. Also das ist das Team, wie es jetzt ist, funktioniert offensichtlich nicht. Deswegen die Ansage, dass
werden sie aber nicht.
Ja, das ist das Problem, das ist dasselbe Problem wie in Los Angeles. Die irgendwie sehen die beiden Teams nie die Notwendigkeit dazu. Und
in dem Fall haben wir es aber ja sogar schriftlich bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. New York waren die Fire Jury, also Chris Jury ist General Manager, sehr, sehr in der Kritik. Und dann haben sie vor ein paar Tagen ein offizielles Statement rausgebracht, wo dran drin steht, wir werden kein Rebuild machen, wir werden ein Retool machen. Also Rebuild, klar, dann baut man komplett von unten wieder alles auf. Und Retool heißt, wir benehmen das, was wir haben und bauen da dran so ein bisschen rum. Jetzt hat man aber auch gehört, dass Panarin weggehen soll. Also kann ich mir ein Retooling eigentlich nur vorstellen mit Shesterkin, Adam Fox, Zibanejad, weil der einen sehr, sehr langen, hochdatierten Vertrag hat und dann darum bauen. Aber ich finde es halt komisch, dass man so ein Schreiben, also so ein Letter rausbringt, wo man halt wirklich genau sagt, was man machen möchte. Ich weiß nicht, ob es aus der Verzweiflung heraus entstanden ist, aber ich fand es irgendwie strange.
Ja, schwierig. Vor allem, ich schaue auf den Auswärtsrekord, da schaut es ja gar nicht so schlecht aus, ne? 16-10-2 bei den Rangers. Es ist halt wirklich so diese extreme Heimschwäche, die die haben. Aber
was
ja,
aber also gar nicht. Das tatsächlich, als Colorado da gespielt hat, ich glaube, McKinnon hat nach dem Spiel gesagt, es ist schon was Besonderes, im Madison Square Garden zu spielen. Aber im Endeffekt für die ganzen Spieler ist es was Besonderes, in Montreal zu spielen, was Besonderes in Toronto zu spielen, was Besonderes im Madison Square Garden zu spielen. Also die Spieler werden jetzt nicht großartig anders spielen. Aber vielleicht dann doch noch mal so ein Funken mehr, weil im Madison Square Garden doch ganz cool ist.
Ja.
Aber das hätte in der Vergangenheit ja auch schon die ganze Zeit so sein müssen. Also ich weiß es nicht. Was mich tatsächlich ein bisschen ja, fuchsig macht bei der ganzen Sache, mir ist es ja theoretisch egal, ich habe da keine Aktien drin, aber Henrik Lundqvist gilt als einer der besten Torhüter, die nie den Cup gewonnen haben. Jetzt haben sie mit Shesterkin theoretisch den besten Top 2, Top 3. Da streiten sich ein bisschen die Leute, aber auf jeden Fall einen extrem guten. Und da kam jetzt die letzten Jahre auch nicht viel bei rum. Und da muss man ja schon fast sagen, wenn du ein richtig guter Torwart bist, ein junger, guter Torwart, dann geh nicht nach New York. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Lundqvist hatte durchaus die Möglichkeiten. Marco wird es wissen. Aber es ist das, da ist eine Tendenz erkennbar, die ist nicht gerade schön.
Nee.
Ja.
Ja, und dann tut es denen noch weh, dass die Islanders auf Platz 2 in der Division sind. Ne? Das ist
ja, das kommt noch dazu, ja. Ja, dann ja, schauen wir noch weiter in der Metropolitan. Ja. Wie seht ihr generell die Metropolitan? Also auch da wieder seit dem letzten Mal ein bisschen ja, durchgeswitcht. Die Penguins sind da plötzlich auf Platz 3, Marco?
Ja, die ne, waren ja auch am Anfang der Saison sehr, sehr stark eigentlich. Die sind gut reingekommen. Das sind natürlich die Punkte, die sie mitnehmen. Also von ne, guter Saisonstart. Saison fängt halt schon im Oktober an. Und dann, ich meine jetzt gerade auch der Rekord 6-2 die letzten 10. Alles absolut in Ordnung. Damit festigst du das Ganze. Hast nach unten erstmal jetzt 3 Punkte auf den 4. in der Division. Ich glaube, die Wildcards gehen beide in die Atlantic aktuell. Ja, das wird die Erfahrung Sidney Crosby, ja, Malkin, Letang, Torhüter, Trade hatten wir ja auch, da haben wir auch nicht drüber gesprochen.
Stuart Skinner
jetzt da. Am Ende des Tages jemand, der zweimal im Stanley Cup-Finale hintereinander gestanden hat. Also Pittsburgh ist jetzt auf jeden Fall ja schon ein großer Kandidat für die Playoffs definitiv. Vorne gehen die Canes wieder weg. Das ist auch tatsächlich, da würde ich mich jetzt auch hinreißen lassen, wie der Ralf das gerade über Tampa gesagt hat. Jetzt ist es natürlich auch noch ein bisschen einfacher. Die haben 7 Punkte Vorsprung. Die Canes werden die Division gewinnen. Und dahinter wird es dann auch wieder spannend. Ne? Du hast jetzt gerade die Pens angesprochen. Ich davor die Islanders. Dahinter hinter den Pens sind halt die Flyers und die Caps halt mit nur 3 Punkten weniger. Also es kann über die direkte Quali der Top-3-Teams, da kann sich auch noch einiges tun. Es ist wie in der gesamten NHL einfach unfassbar eng. Also das ist, ist ja auch das Tolle an dem Sport. Ne? Und wie gesagt, bis auf die Rangers würde ich niemanden rausschließen, denn auch die Devils und die Jackets sind nicht so weit weg. Die sind alle noch absolut in Schlagweite. Mhm. Ja, wie gesagt, ich würde hier auch keine Prognose, außer 1 und 8 ist eingeloggt, würde ich sagen, für den Moment. Und der Rest ist, da ist alles möglich, ne?
Es ist schon erstaunlich. Hatte ich jetzt vorhin schon gesagt, wir kratzen so an der 50-Spiele-Marke. Einige Teams haben schon 50 Spiele. Und wir haben eigentlich nur, also im Westen, also auf jeden Fall Vancouver und sonst mit so einem richtigen Lauf kann ja auch Winnipeg oder St. Louis könnten ja auch noch nach oben kommen. Also so richtig ganz abschreiben kannst du im Westen eigentlich nur Vancouver. Und das nach 50 Spielen, dass du nur ein Team so wirklich abschreibst, wo du wirklich sagst, also das wird definitiv nichts. Und im Osten eigentlich ja auch nur die Rangers. Ottawa haben wir auch gesagt, aber nee, lass die mal einen Lauf haben. Bei den Rangers tatsächlich durch die ganze Situation, auch mit dem Brief, den ich vorhin meinte und der Info, dass Panarin wahrscheinlich weggeht, die haben halt auch keine Ambitionen. Deswegen würde ich die auch abschreiben. Aber dann reden wir von jeweils einem Team in jeder Conference nach 50 Spielen, wo du sagst, ja, das wird wahrscheinlich nichts. Alles andere ist eigentlich ein Stück weit offen. Das ist schon für die Ausgangssituation der Liga eigentlich schon fantastisch.
Ja. Ja, richtig krass. Also wie ich es vorher auch schon gesagt habe, ich kann mich nicht erinnern, dass wir oder generell auch zu diesem Zeitpunkt der Saison wirklich so viele Teams auch hatten, die es theoretisch auch noch schaffen könnten. Und da dann die Frage an euch, hat es jetzt mit der, also zum Abschluss, mit der steigenden Qualität der NHL zu tun oder gibt es aus eurer Sicht irgendwelche anderen Gründe?
Puh. Also die Qualität.
Das Playoff-Format ist es nicht.
Nein, das Playoff-Format ist es nicht.
Lass uns darüber nicht reden.
Ich wollte es selber eingebracht haben.
Es ist einfach durch, ich würde einfach so weit gehen zu sagen, durch ein Draft-System ja, einfach, man kann drüber streiten, ne? Weil, wie gesagt, junge Menschen, die kein Wahlrecht in dem Sinne haben, wo sie hingehen oder sehr, sehr schwierig das beeinflussen können, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt auch einige Stimmen, die da von modernen Menschenhandel sprechen. Aber es ist natürlich, das zeigt schon anders als vielleicht in europäisch geprägten Sportarten, wo es so Draft-Systeme nicht gibt, dass so ein Draft-System dafür sorgt, dass Ligen ausgeglichen bleiben, was du natürlich auch brauchst, ne? Also jetzt ist ja jetzt kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir hier kein Auf- und Abstiegssystem haben. Das musst du natürlich auch irgendwie fair oder gut verteilt lassen, damit es für alle Teams auch Fanbase-technisch überhaupt funktioniert, das System, wenn da jedes Jahr immer nur dieselben Teams oben wären. Deswegen hat man ja irgendwann auch den Cap-Space eingeführt. Also das sind halt alles so Dinge, um beispielsweise die kanadischen Teams auch gegen die, ich sag mal, etwas finanzstärkeren amerikanischen Teams im Rennen zu halten. Jetzt wissen wir ja auch, dass der Cup schon seit jetzt 3 Dekaden nicht mehr nach Kanada gegangen ist, aber wie gesagt, insgesamt die Liga steht, das sieht man einfach daran, das ist aber nicht nur in der NHL so, sondern in den meisten amerikanischen Sportarten oder nordamerikanischen Sportarten so, dass die Ligen ganz gut ausgeglichen sind. Und in der NHL funktioniert es, würde ich fast sagen, mit am besten, weil auch da überhaupt auch die Gehaltsgrenzen relativ eng sind. Also nach oben und unten ist das jetzt, in anderen Sportarten sind die Möglichkeiten, Geld auszugeben, da vielleicht höher durch höhere Gehälter und dementsprechend sind die Cap-Space-Situationen noch anders oder beispielsweise die NBA hat da nochmal so eine Luxussteuerregel, die die NHL nicht hat. Und ja, wie gesagt, dadurch sehen wir spannende Ligen. Die Qualität, ob die höher geworden ist, darüber lässt sich natürlich streiten, wenn man die Expansion immer weitergetrieben hat in den letzten Jahren. Ich glaube, dass wir langsam kritischen Punkt erreichen und auch, man hört ja auch immer wieder, dass die NHL weiter über Expansionen nachdenkt, dass du irgendwann, je mehr Spieler du natürlich brauchst für die Teams, alles ist athletischer geworden, die Spieler sind, es gibt unfassbar viele gute Hockeyspieler, aber ja, je größer die Liga wird, damit steigerst du nicht unbedingt die Qualität immer, ne? Das ist natürlich, du bedienst Märkte, aber die Teams im Einzelnen sind ein bisschen verwässerter. Also das kriegen mehr Jungs die Chance und dementsprechend, wie gesagt, ich würde es auf das Draft-System und den Cap-Space schieben, dass wir einfach enge und ausgeglichene Teams haben, wo jeder jeden schlagen kann.
Ja, das und vielleicht auch ein Stück weit dem geschuldet, dass die Teams, wo man sagt, gut, da wird jetzt bald ein Rebuild anstehen, Pittsburgh, du hast jetzt LA in den Raum geworfen, das sind alles Teams, die jetzt, wo du noch nicht ganz unten angekommen bist, die spielen also noch mit. Und auf der Gegenseite die Teams, die ganzen Rebuild Maßnahmen durchlaufen haben, und wir haben die Namen gesagt, San Jose, Anaheim, Buffalo, jetzt schon ein bisschen länger, aber Buffalo, die Montreal und so, das sind alles Teams, die kommen jetzt alle irgendwo so mit einem Schwung. Und das fehlte halt so. Die letzten Jahre hatte es halt Teams, die waren so in einem harten Rebuild, da ging gar nichts. Die sind jetzt alle irgendwo schon 1-2 Schritte vorwärts gegangen oder auch 3-4 Schritte, aber du hast kein Team, was von oben komplett nach unten fällt. Gut, Vancouver ist da jetzt, würde ich sagen, dieses Jahr ein bisschen fernab von allem, aber grundsätzlich ist das Gerüst der Liga, glaube ich, gerade so, dass die ganz alten oder älteren Teams noch nicht schlecht sind oder schlecht genug sind, die Rebuild-Teams teilweise gut, aber noch nicht zu gut, und so, dass sich das ganz gut vermischt, sodass du eigentlich ein sehr bunt gefächertes Gerüst in den Tabellen hast. Also ich gehe mal davon aus, in 2-3 Jahren sieht es anders aus, dann hast du halt so Teams wie ich weiß es nicht, Pittsburgh vielleicht, nach Crosby, nach Malty, nach Letang, wo die dann halt sagen, gut, jetzt machen wir einmal hier ganz ausmisten, dann sind die ganz weit unten. Das ist dann auch wieder so. Und dann hast du halt zwei, drei Teams, dann entzerrt sich das Ganze wieder. Aber so wie es jetzt aktuell ist, ist es eigentlich auf jeden Fall für den neutralen Zuschauer extrem cool.
Ja, finde ich auch. Und da auch sehr coole Erklärungen von euch. Ja, hat wieder richtig viel Spaß gemacht, war jetzt unsere letzte Aufnahme vor Olympia. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, da werden wir uns sicherlich auch noch hören. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was, das haben wir am Anfang der Saison ja auch schon gesagt, Olympia tatsächlich nicht nur in der DL, aber vor allem auch in der NHL, weil ja die NHL-Spieler dabei sind, was das für einen Impact hat. Und da bin ich schon sehr gespannt, auch was das geben wird. Und freue mich schon da mit euch darüber zu sprechen. Danke Marco, danke Ralf und für euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt zu Olympia, gerne zu uns. Liken und teilen nicht vergessen, schaut bei Instagram vorbei und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Bis dahin.
Ciao.